Sonne, Wind und Wasser. Die Energien der Zukunft. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, und wie sie aussehen könnten, diese Energien der Zukunft, da sind wir jetzt in der ersten Stunde im Gespräch mit knallharten Pragmatikern, aber eben auch Visionären. Professor Dr. Eike Weber ist Leiter des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg und Inhaber des Lehrstuhls für Physik Solarenergie an der Fakultät für Mathematik und Physik. Und das Fraunhofer ISE ist das größte Solarforschungsinstitut Europas. Damit nicht genug. Professor Weber ist der Initiator des offenen Briefes an die Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende der Woche, den über 300 Wissenschaftler unterzeichnet haben. Warum war es Zeit für einen offenen Brief?
Der Anlass war natürlich die entsetzliche Katastrophe in Fukushima, die uns deutlich vor Augen geführt hat, dass selbst das, was wir als moderne Reaktoren überall in der Welt, mehr als 400 Reaktoren aufgebaut haben, dass selbst diese Reaktortechnologie nicht vom Menschen beherrschbar ist. Das Argument, das wir in unserem Brief verwenden, ist, eine derartig komplexe Technologie kann prinzipiell nicht beherrscht werden, weil man die Technologie vorhersagen kann für wohlbekannte Ausgangssituationen. Aber wenn die menschliche Fantasie nicht ausreicht, sich alle möglichen Störfälle vorher zu überlegen, wie zum Beispiel die Kombination von einer großen Welle nach einem Erdbeben zusammen mit Stromausfall und Ausfall der Batteriesysteme, dann kommt es eben zu einer derartigen Katastrophe, dass Millionen von Menschen betroffen sein können. Und ich denke, diese Gefährdung brauchen wir uns nicht mehr auszusetzen, weil wir ja inzwischen mit den erneuerbaren Energien sehr gute alternative Energietechniken haben.
Und wenn wir denn dann die Atomkraftwerke abschalten, das sind ja die Schritte der Zukunft, bedeutet es natürlich, alternative Energien zu stärken. Wie stehen wir im Moment denn da? Wie verlässlich, wie stark sind die erneuerbaren Energien denn jetzt schon?
Ja, also der Anstieg der erneuerbaren Energien in den letzten 3-4 Jahren hat alle Erwartungen und alle Prognosen weit überschritten. Das ging ja so stark, dass wir im letzten Jahr schon 10 bis 15 Terawattstunden Strom exportiert haben, obwohl die Leistung der Kernkraftwerke schon gedrosselt wurde. Aber ich nehme nur als Beispiel die Photovoltaik. Die Photovoltaik alleine wurde im Jahr 2010 um etwa 7 bis 8 Gigawatt zugebaut. Das bedeutet also eine jährliche zusätzliche Leistung von etwa 6 Terawattstunden. Das ist ungefähr die Leistung eines großen Kernkraftwerkes. Mhm. Und jedes Jahr könnte man so etwas leichter zubauen. Man könnte das auch nochmal verdoppeln. Die Leistung der Industrie reicht dazu. Dazu kommen natürlich die Gigawatt, die wir im Wind zubauen können. Das heißt, es kommt nur auf die politische Vorgabe an. Wenn die politische Vorgabe ist, wir wollen bis zum Jahre 2017 die Strommengen der Kernkraftwerke ersetzen durch erneuerbare Energien, dann können wir dies tun.
Nun haben wir Sonne, Wind, Wasser, Bioenergie und Geothermie. Das sind natürlich auch Begriffe, die nennen Sie auch in Ihrem offenen Brief. Welcher Bereich wird denn für die Zukunft unserer Energieversorgung vor allem eine zentrale Rolle spielen? Oder wird das ein Mix aus allem sein?
Also es wird sicher ein Mix aus allem sein, aber die drei Säulen sind ganz klar Sonne, Wind und Wasser. Das sind die drei Hauptsäulen, um die es geht. Biomasse und Geothermie kann dazu verwendet werden, soweit es geht. Aber Sonne, Wind und Wasser, das sind die drei wichtigsten sollen, wobei bei Wasserkraft eben natürlich eine ganz wichtige Rolle ist, dass Wasserkraft auf der Zeitachse die zeitlich fluktuierende Sonnen- und Windenergie ausgleichen kann. Mhm. Und das kann das Wasser eben nicht nur tun, wenn man Pumpspeicherwerke baut, wo man überschüssigen Strom verwendet, um Wasser hochzupumpen. Das kann man genauso gut mit Talsperren, wie zum Beispiel den Talsperren in Norwegen oder in der Schweiz tun, die man eben zeitlich fluktuierend benutzt. Das heißt, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, dann werden diese Talsperren auf Minimalausfluss runtergeregelt. Und wenn man in der Nacht Strom braucht, dann kann man eben den Ausfluss hochdrehen. Mhm. Also das ist eine wichtige Kombination.
Gibt es denn in Deutschland Regionen, die für eine bestimmte Form der Energiegewinnung besser geeignet sind als dann andere?
Ja Gott, es ist völlig richtig, dass man im Süden Deutschlands, in Bayern und Baden-Württemberg, besonders viel Strom aus der Solarenergie, aus der Photovoltaik gewinnen kann. Im Norden Deutschlands, in den küstennahen Bereichen, hat man starke Winde und deswegen kann man dort den Wind sehr gut anzapfen. Die stärkste Wasserkraft findet man in Norwegen. Und bisher wird Wasserkraft in Norwegen leider hauptsächlich benutzt, um den Energiebedarf Norwegens um die Uhr zu decken. Das heißt, viel vernünftiger wäre es, wenn auch in Norwegen tagsüber der Strom von Wind und Sonne eingespeist wird, das Wasser eben zurückgehalten wird und dann in der Nacht die Wasserkraft dazu hilft, den Strombedarf in Deutschland zu decken. Mhm. Das sind also zukünftige Möglichkeiten.
Nun senden wir ja aus Hessen mit HR3. In welcher Liga spielt denn Hessen, wenn es um den Fortschritt hinsichtlich erneuerbarer Energien geht?
Oh Gott, also Hessen hat ja das Institut in Kassel, das Forschungsinstitut IWES, das sich speziell mit Windenergie intensiv beschäftigt. Und in Hessen selber natürlich hat man auch sehr viele Möglichkeiten für Photovoltaik und auch dort aufgestellte Windenergie. Insofern ist Hessen ganz gut dran. Ich weiß nicht, wie politisch erwünscht das ist, aber wir sollten nicht vergessen, dass Hermann Scheer vorhatte, in einer Regierung Ypsilanti Hessen als das Land mit dem ersten wirklich grünen Energiekonzept durchzusetzen. Also Hessen könnte heute schon das deutsche Muster Bundesland auf dem Weg in die erneuerbare Energiezukunft sein. Das war leider politisch dann nicht durchsetzbar, aber Baden-Württemberg wird jetzt sicher diese Pläne, die damals für Hessen entwickelt wurden, aufnehmen.
Was würde denn ein konsequenter und zeitnaher Umstieg auf erneuerbare Energien für Deutschland international bedeuten?
Es würde bedeuten, dass Deutschland in dieser Entwicklung seine augenblicklich doch schon vorhandene Spitzenstellung ganz klar halten und ausbauen kann. Ich glaube also, dass wir unterschätzen, wie stark die Welt auf Deutschland schaut. Ich war gerade in den USA, ich konnte mit Energieminister Steve Chu sprechen und ich kann nur ganz klar sagen, die Vereinigten Staaten sind sehr interessiert an einer engeren Zusammenarbeit mit Deutschland auf dem Gebiet, weil sie da für sich natürlich auch wirtschaftlich viele interessante Perspektiven entdecken.
Was hieße das konkret? Also der Ausstieg hätte auch einen ökonomischen Vorteil für das Land?
Das ist ja genau der Hauptgrund, warum es wirklich so interessant ist, nicht wahr? Die Umstellung unseres Energiesystems auf erneuerbare Energien ist nicht nur kostenpflichtig, das heißt, es muss sehr viel Geld investiert werden, sondern dieses investierte Geld fließt natürlich in Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Wir haben heute schon bereits knapp 400.000 Arbeitsplätze im Sektor der erneuerbaren Energien in Deutschland. Zum Vergleich, Automobilbau hat 800.000 Arbeitsplätze. Mhm. Und diese Branche ist die am schnellsten wachsende Branche in Deutschland. Das heißt, wir können sagen, der Ausbau und der Umbau des Energiesystems wird sich als eine wahre Konjunkturlokomotive für Deutschland erweisen. Und ich glaube, auch der erstaunliche wirtschaftliche Aufschwung nach der Krise von 2009 hat wirklich auch direkt damit zu tun, dass wir jetzt etwa 1% unseres Sozialproduktes aus den erneuerbaren Energien geschaffen haben.
Aber in welchen Zeitraum müssen wir denken, wenn wir sagen, raus aus der Atomkraft, rein in die erneuerbaren Energien? Welche zeitlichen Marken setzen Sie da?
Also ich halte einen vollkommenen Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland bis 2017 für wirklich abbildbar. Es ist ja ganz erstaunlich, das haben sicher alle Hörer gehört, dass jetzt diese 7 Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind und ich habe keine Lichter gesehen, die ausgegangen sind, wie es ja vorher häufig immer wieder vorhergesagt wurde. Das heißt also, wenn wir dies politisch wollen, können wir das auch tun. Die Zeit bis 2017 wäre ausreichend für diesen erforderlichen raschen Zubau erneuerbarer Energiequellen.
Und Sie haben auch das Gefühl, da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen, Professor Weber, dass die Bevölkerung auch auf der Seite ist für erneuerbare Energien. Denn es ist ja so, es stößt auch immer wieder auf Widerstände vor Ort. Also Stichwort oberirdische Leitungen. Muss man Bevölkerung noch überzeugen, dass das alles besser ist als AKW oder ist das nicht mehr notwendig?
Also eine ganz wichtige Frage, Akzeptanz von Großprojekten in Deutschland. Meine persönliche These zu dem Thema ist, dass die Bevölkerung besonders dann nicht dabei ist, wenn sie den Eindruck hat, von der politischen Leitung nicht mit der wahren Information versorgt zu werden. Zum Beispiel bei der Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke wurde gesagt, das wird gemacht, um die Einführung der erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Wenn alle Fachleute sagten, wir brauchen die Kernkraftwerke nicht, um die Erneuerbaren einzuführen. Das heißt, wenn wir jetzt einmal umstellen und sagen, wir wollen die Bevölkerung nicht für dumm verkaufen, sondern wir sind ehrlich, wir nennen die richtigen Argumente, wir nennen die Belastungen, die auf uns zukommen und wir nennen die Möglichkeiten, die wir haben, dann glaube ich, dass wir auch die Bevölkerung mitnehmen, denn wie Sie richtig
eine
gesagt
Chance.
Haben, wir haben eine echte Chance und die Bevölkerung in Deutschland ist wirklich sehr interessiert, nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch aus ökologischen Gründen, weil man natürlich wirklich für die Zukunft der Welt, für unsere Kinder und Kindeskinder das Richtige tun möchte.
Sagt Professor Dr. Eike Weber, Leiter des Fraunhofer Institutes für Solare Energiesysteme in Freiburg und Inhaber des Lehrstuhls für Physik, Solarenergie an der Fakultät für Mathematik und Physik und an der Technischen Fakultät der dortigen Albert-Ludwigs-Universität. Das Fraunhofer-Institut ist das größte Solarforschungsinstitut Europas und Sie sind Initiator des offenen Briefes an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, den über 300 Wissenschaftler unterzeichnet haben. Herzlichen Dank, Professor Weber, für das Gespräch.
Es war mir auch ein Vergnügen. Vielen Dank.
Wenn die AKWs in unserem Land abgeschaltet und vom Netz gehen sollen, dann müssen wir uns ja ein paar Alternativen überlegen. Die stellen wir Ihnen vor und wir beamen uns jetzt mal in das erste Bioenergiedorf in Deutschland. Das liegt in Niedersachsen, ganz genau gesagt in der Gemeinde Jünde. Und dort bin ich jetzt verbunden mit Eckhard Fangmeier, ein gebürtiger Hesse, der wahrscheinlich dort jetzt in seinem wunderschönen Fachwerkhaus sitzt an diesem Sonntagmorgen. Von Beruf ist er Diplomphysiker und ganz nebenbei noch Sprecher und im Vorstand des Bioenergiedorfes. Guten Morgen, Herr Fangmeier.
Guten Morgen, Frau Schiefer.
Was ist ein Bioenergiedorf?
Ein Bioenergiedorf ist ein Dorf, das seine Energieversorgung selbst in die Hand genommen hat und sich überwiegend auf Basis von erneuerbaren Energien selbst versorgt.
Das heißt, Sie haben sich von großen Stromversorgern getrennt?
Wir haben uns getrennt in dem Sinne, dass wir jetzt also eine eigene Energieerzeugungsanlage gebaut haben, also Strom produzieren auf der einen Seite und bei dem Stromerzeugungsprozess entsteht auch Wärme. Diese Wärme nutzen wir jetzt für unsere Heizung im Dorf, also in den Häusern, die brauchen keine Ölheizung mehr, sondern werden jetzt über die Bioenergieanlage damit Wärme versorgt.
Und mit welchen Materialien stellen Sie diese Energie her?
Ja, unser Konzept basiert darauf, dass wir Biomasse einsetzen. Einerseits in eine Biogasanlage, das heißt, dort werden silierte nachwachsende Rohstoffe eingebracht, also Mais, Roggen, aber auch Gras, dann geerntet, ganz klein gehäckselt, dann haltbar gemacht. Und dieses Material wird einerseits in den Fermenter gefüttert und zum anderen wird die Gülle von den Betrieben, die hier in Jünde sind, genommen. Und diese Gülle mit den nachwachsenden Rohstoffen, daraus kann man Biogas erzeugen und da steckt so viel Power drin, also dass man ein ganzes Dorf und noch mehr versorgen kann.
Und seit wann versorgen Sie das Dorf mit der Bioenergie?
Ja, wir sind seit 2005 jetzt dabei, waren das erste Bioenergiedorf auch in Deutschland. Da sind wir sehr stolz drauf und konnten jetzt in unserer fünfjährigen Zeit zeigen, dass man also auf so einem Konzept auch sicher eine Energieversorgung selbst in die Hand nehmen kann und die Bürger quasi mit dieser erneuerbaren Energie auch gut und sicher und wirtschaftlich versorgen kann.
Also ich kann mir vorstellen, dass Ihr Dorf dann eben ein Vorbild ist, dass viele neugierige Besucher auch kommen über das Jahr und genau wissen wollen, wie das funktioniert. Denn wenn man sich das vorstellt, manchmal ist es ja schon in einer Hausgemeinschaft schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen. Ist das gleich im Dorf bei allen auf Zustimmung gestoßen?
Nein, das ist also von Anfang an nicht gleich klar gewesen, ob das Projekt also auch machbar ist. Wir haben aber sehr viel Arbeit auch in die Akzeptanzarbeit danach hineingesteckt, die Bürger sehr intensiv beteiligt. Wir waren ja auch ein Forschungsprojekt mit der Universität hier in Göttingen, also wo wir auch Unterstützung von der wissenschaftlichen Seite hatten. Aber dann mit den Bürgern gemeinsam, die hier leben, haben wir das Projekt dann entwickelt und zu unserem eigenen gemacht.
Wie viele Menschen leben denn in Ihrem Dorf und werden 100% auf diese Weise mit Strom versorgt?
Es leben in Jünde ungefähr 750 Bewohner. Wir haben dort eine Anschlussquote von etwa 70-75%. Unser Projekt also beruhte ganz stark auf Freiwilligkeit. Jeder konnte sich selbst entscheiden, ob er mitmacht. Da wurde keiner zum Anschluss gezwungen. Aber heute treffen mehr und mehr Anfragen auch ein bei mir, ob sich noch zusätzlich an das Dorfnetz dann angeschlossen werden kann.
Nun haben Sie 6 Jahre Erfahrung. Was würden Sie denn sagen, Herr Fangmeier? Kann man noch etwas verbessern?
Man kann auf jeden Fall was verbessern. Also wir haben ja damals in eine Technik auch investiert, die noch nicht so weit war. Also vor 5-6 Jahren sah das noch ganz anders aus. Heute ist die Technik schon weiter, also noch effizienter. Und auch wir sind jetzt schon dabei, auch Dinge wieder nachzurüsten und umzurüsten. Und man kann sagen, und dass die Technik beherrschbar ist. Man halt nur auch einkalkulieren muss, dass eine Technik dann auch mal zu reparieren ist, mal nachzuhalten ist. Das ist so die Erfahrung.
Nun nochmal, wenn man einen Blick wirft auf Ihre 700 Kilowatt Biogasanlage und das 550 Kilowatt Holzhackschnitzelheizwerk, muss man natürlich auch nochmal über Kosten sprechen. Vielleicht können Sie das ganz kurz sagen. Gibt es finanzielle Vorteile für die Verbraucher?
Das gibt es. Heute sparen die Haushalte, die sich an das Nahwärmenetz angeschlossen haben, etwa 800 Euro jährlich gegenüber einer Versorgung, die sie früher auf Öl basiert dann hatten. Mhm. Ist aber jetzt eine Folge, dass auch die Energiepreise gestiegen sind und wir einfach auch den Mut hatten, vor 5-6 Jahren dann in die Anlage zu investieren. Und die Energiepreisentwicklung wird noch weitergehen. Das können wir, denke ich, also relativ sicher sagen, sodass wir auch zukünftig da auch wirtschaftlich uns noch besser dann behaupten können.
Also kein Anlass, die Entscheidung zu bereuen. Gab es schon mal Stromausfall, ganz ehrlich?
Stromausfall gab es schon, also wo der Netzbetreiber Probleme auch hatte, also wo Blitzeinschläge sowas war, dann schalten natürlich die Sicherheitssysteme dann auch an. Aber dann wurde also die Anlage wieder hochgefahren, also und dann ging die Produktion weiter. Und gerade durch unser Konzept, dass wir also mehrere Wärmeerzeuger haben, auch mit dem Holzhackschnitzelheizwerk, dadurch war immer gewährleistet, dass die Bewohner im Dorf nicht auf dem Kalten saßen, sondern eine sichere Versorgung auch hatten.
Ich merke, Sie sind schon der ideale Sprecher und vor allen Dingen natürlich auch im Vorstand des Bioenergiedorfes. Herzlichen Dank für dieses Gespräch am Sonntagmorgen, Eckhard Fangmeier. Dankeschön.
Ja, bitteschön.
Tschüss.
Tschüss.
Sonne, Wind und Wasser, die Energien der Zukunft, das ist unser Thema heute in der ersten Stunde. Und die beste Zukunftsinvestition in Sachen Energie ist natürlich gar nicht erst welche zu verbrauchen. Und im ganz großen Stil ist das bei den sogenannten Passivhäusern so. Diese Häuser kommen quasi ohne Heizung aus. Man kann in ihnen selbst eigentlich im stärksten Winter, den wir hatten dieses Jahr, einen 20 Quadratmeter großen Raum mit 2 75 Watt Glühbirnen warm halten. Klingt erstmal ein bisschen sonderbar, aber ein Pionier auf diesem Gebiet ist der Physiker Dr. Wolfgang Feist, Gründer und Leiter des Passivhausinstitutes in Darmstadt und Träger des Deutschen Umweltpreises. Dr. Feist, guten Morgen. Unser Thema heißt ja Sonne, Wind und Wasser, die Energien der Zukunft. Habe ich noch eine vergessen?
Ja, Sie machen es so, wie es eigentlich heute allgemein wahrgenommen wird, nämlich nur die Energiequellen als die Potenziale für die künftige Entwicklung. Worauf es aber sehr viel mehr ankommt, ist die Energieeffizienz. Also wie kann ich die Energie, die ich einmal habe, die künftig viel wertvoller ist, als es heute ist, wie kann ich die so nutzen, dass ich sie nicht in übermäßigem Maß verschwende?
Und darin liegt ja auch Ihre Tätigkeit im Passivhaus-Institut, genau in dieser Forschung und Entwicklung im Bereich der hocheffizienten Energienutzung. Vielleicht erklären Sie uns das nochmal. Was ist eigentlich ein Passivhaus?
Nun, die Möglichkeit, Energie viel besser zu nutzen, als wir das heute tun, ist einfach in den vergangenen Jahrzehnten stark vernachlässigt worden. Einfach weil Energie so billig war, dass sich da niemand drüber Gedanken gemacht hat. Wir wissen heute, dass dafür, dass man ein Gebäude komfortabel hält, also warm hält im Winter oder kühl hält im Sommer, dafür braucht man eigentlich nur ganz, ganz wenig Energie. Denn eigentlich bleiben Gebäude von selber warm, nämlich dann, wenn ich dafür sorge, dass sie nicht übermäßig viel Wärme verlieren. Es kommt auch Wärme herein über die Einstrahlung durch die Fenster. Wir selber geben Wärme ab. Und diese Wärmen reichen weitgehend aus, um ein Haus komfortabel warm zu halten. Ja, wenn ich dafür sorge, dass die Wärme nicht einfach ganz schnell wieder nach außen verloren geht. Das ist der Hintergrund des Ansatzes einer passiven Darstellung des Komforts. Also eben nicht aktive Energiegewinnung, sondern passive Systeme, die dafür sorgen, dass es von selber komfortabel bleibt.
Und Sie sind ein Pionier, kann man sagen, auf diesem Gebiet. Das erste Passivhaus wurde konstruiert 1990. Was hat sich getan in diesen Jahrzehnten in der Entwicklung? Wo stehen wir heute bei dieser Bauweise?
Der erste Prototyp, den wir in Darmstadt-Kranichstein gebaut haben, das ist übrigens bereits ein Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen, wo die Bauherren, es waren private Bauherren, die wohnen heute noch dort und das funktioniert genauso, wie es von Anfang an funktioniert hat, mit einem Energieverbrauch, der nur ein Zehntel dessen besteht, was man üblicherweise für die Heizung braucht. Also die Verbrauchsreduktion hier beträgt 90%. Dieser Ansatz, den wir dort das erste Mal demonstriert haben, ist inzwischen in Europa über eine ganze Reihe von ganz unterschiedlichen Bauansätzen, unterschiedlichen Gebäudeentwürfen umgesetzt worden. Wir haben inzwischen im Mehrfamilien-Geschosswohnungsbau, im sozialen Wohnungsbau, bei Einfamilienhäusern, bei Reihenhäusern, bei Bürogebäuden umgesetzte Passivhausprojekte. Es gibt ganze Regionen europaweit, die gar nichts anderes mehr machen als Passivhäuser bauen, zum Beispiel die Region Brüssel, zum Beispiel Frankfurt, zum Beispiel Hannover. Dort wird also jedes realisierte Bauprojekt heute schon generell in diesem Standard des Passivhauses gebaut.
Also könnten Sie sich doch jetzt zufrieden zurücklehnen und sagen, ein voller Erfolg, das, was wir angestoßen haben. Reicht Ihnen das?
Das ist ja auch so. Nun, was heißt zufrieden zurücklehnen? Sie dürfen auch die Augen davor nicht verschließen, dass, obwohl das sich sehr schnell und sehr gut entwickelt und verbreitet hat, wir heute immer noch überwiegend weltweit Gebäude in der alten Form bauen.
Und woran liegt das? Warum geschieht das noch immer, wenn wir wissen, wie wir hocheffizient Energie eben auch einsparen können?
Sie wissen ja, wie es um die Umsetzung von Innovationen in unserer Zivilisation steht. Das dauert immer Zeiten, also bis die Kenntnisse vorhanden sind. Sie wissen, dass es natürlich immer diejenigen gibt, die festhalten wollen an dem, was sie schon immer gemacht haben in der Vergangenheit.
Aber Zahlen, Ergebnisse, Resultate sprechen doch eigentlich für Ihre Bauweise.
Sie sprechen für sich, ja natürlich tun sie das. Und deswegen hat es sich ja auch so stark verbreitet.
Gibt es irgendwelche Einschränkungen, vielleicht architektonische Einschränkungen bei der Umsetzung, bei der Gestaltung eines Passivhauses?
Nein, gar nicht. Also Sie können im Grunde nahezu bauen, wie Sie wollen. Worauf es hier ankommt, sind im Kern die Details. Also es muss ein wirklich gutes Fenster sein. Der Anschluss zwischen Fenster und Außenwand muss stimmen. Ich brauche entsprechende Elemente für die Verschattung im Sommer, damit sich das nicht überhitzt. Ja, das sind alles baulich-technische Details, die ich im Gebäude richtig planen, durchgehend vernünftig planen muss. Und dann kann ich heute jeden Entwurf zum Passivhaus machen. Mhm.
Und wenn man einen Blick wirft auf die Kosten, es gibt ja sicherlich den ein oder anderen Hörer, der nun plant, ein Haus zu bauen. Was muss der bedenken?
Nun, eine bessere bauliche Qualität ist selbstverständlich auch ein bisschen teurer als ein normales Gebäude, in Anführungszeichen normales Gebäude. Wir liegen im Moment beim Einfamilien-Passivhausbau im Bereich von etwa 7-8% baulichen Mehrinvestitionen. Mhm. Und wir liegen im Bereich des Geschosswohnungsbaus, wo die Stadt Frankfurt ja inzwischen generell Passivhäuser baut, im Bereich zwischen 4-5% bauliche Mehrinvestitionen im Vergleich zum konventionellen Bau. Wenn Sie das dann entsprechend
gegenrechnen
mit den Einsparungen, ist das in jedem Fall rentabel bei den heutigen Bedingungen, also bei den heutigen Zinsen und den heutigen Energiepreisen ist es rentabel. Wir müssen ja damit rechnen, dass die Energiepreise in Zukunft auch noch viel stärker steigen und dann sieht die ökonomische Relation noch viel besser aus, als sie es heute ohnehin schon tut.
Ein Pionier auf genau diesem Gebiet ist Dr. Wolfgang Feist, Gründer und Leiter des Passivhausinstitutes in Darmstadt und Träger des deutschen und internationalen Umweltpreises. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für den Anruf.
Energien kosten Geld und keiner will ja gerne so viel bezahlen. Deswegen haben wir für Sie ganz exklusiv am Sonntagmorgen die ultimativen Stromspartipps.
Mir stehen die Haare zu Berge.
Kein Wunder. Bei dem Stromverbrauch, den wir täglich im Haushalt haben. Beleuchtung, Kühlen, Gefrieren, Geschirrspüler, Waschen und Trocknen, E-Herd, TV, Video, Audio. Und wenn das mal alles wäre. Aber es gibt eine Sparlampe am Ende des Tunnels. Wir können unseren Stromverbrauch im Jahr um ca. 25% reduzieren. Ohne Komfortverlust.
Einfach mal ganz abschalten.
Beim Standby-Verlust gilt das Motto, die Summe macht's. Jedes Gerät für sich fällt kaum ins Gewicht. Alle zusammen aber schon. Ein DVD-Player im Standby-Betrieb kostet pro Jahr ca. 25 Euro. Ein Lautsprecher kostet 85 Euro und ein Farblaserdrucker kostet pro Jahr sogar 129 Euro.
Gut geschleudert? Ist halb getrocknet.
Auch beim Wäschetrocknen können Sie Energie sparen. Wenn Sie die Wäsche mit 1200 Umdrehungen schleudern, kommt sie viel trockener aus der Waschmaschine, muss dadurch kürzer in den Trockner und Sie verbrauchen ein Drittel weniger Energie.
Kein Tauwetter im Kühlschrank.
Warme Speisen können einem Kühlschrank ganz schön zu schaffen machen. Der Innenraum erwärmt sich und das Kühlaggregat muss Wärme in Kälte umwandeln. Lassen Sie deshalb warme Lebensmittel immer erst abkühlen.
Ausschalten. Und weiterkochen.
Elektrokochstellen speichern noch eine ganze Zeit nach dem Abschalten die Wärme. Nutzen Sie diese und schalten Sie die Kochstelle schon einige Minuten früher ab.
Es zählen nicht nur die inneren Werte.
Wenn Sie ein neues Elektrogerät kaufen, dann achten Sie nicht nur auf die schöne Optik. Mindestens genauso wichtig ist der Strombedarf. Das Energielabel hilft Ihnen bei der Beurteilung. Sie kaufen ja auch kein Auto, das 25 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Also,
schwimmen Sie doch einfach mal gegen den Strom.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.